Willkommen an der Hafenkante, dem Podcast der Emder Zeitung. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen an der Hafenkante, dem aktuellen Podcast der Emder Zeitung. Wir begrüßen Sie zu Hause am Computer, auf dem Handy, an den Kopfhörern. Wir haben heute ein Thema, das in der letzten Woche ganz Emden bewegt hat. Das war ein, ja, man muss sagen, Tötungsdelikt, weil ob es Mord, Totschlag oder etwas anderes war, das weiß man noch nicht. Es war halt ein Tötungsdelikt. Gestorben ist ein 27-jähriger Mann nach einer Prügelei, soweit weiß die Polizei das schon, in der Graf-Edzard-Straße. Wir wollen heute ergründen, wie kann es zu so etwas einfach kommen. Dazu haben wir einen Fachmann eingeladen, und zwar Herrn Professor Dr. Knut Thielking von der Hochschule Emden-Leer. Hallo, Herr Thielking.
Hallo, Herr Bergmann.
Ja, und den ersten Teil dieses Podcasts haben wir am Telefon aufgezeichnet, den zweiten Teil direkt vor Ort. Also dieser Podcast ist auch technisch eine kleine Herausforderung. Ich hoffe, es funktioniert. Herr Thielking, vielleicht klären wir erstmal, was wissen wir und was wissen wir nicht. Also laut Zeitung, laut Polizeiaussagen wissen wir, dass da zwei Jugendliche sich geprügelt haben mit einem Dritten in einer Wohnung in der Graf-Edzard-Straße, vermutlich unter Alkohol. Ja, und das ist das, was gesichert ist. Und die zwei mutmaßlichen Täter, muss man sagen, sitzen schon in U-Haft. Das ist wahrscheinlich auch so Ihre Informationsbasis, oder?
Das ist das, was ich da den Medien entnehmen konnte, und da würde ich auch gerne voranstellen, dass ich mich da nicht in die Ermittlungsarbeiten einschalten will. Das macht die Polizei sehr professionell, und auch den Tathergang kann ich nicht näher beurteilen. Alles, was ich eben beantworten kann, sind generelle Fragen zum Thema Alkohol und Gewalt oder zur Situation von Jugendlichen und jungen Erwachsenen.
Genau, und da sind Sie ja auch genau der Richtige von Ihrem Fachgebiet her. Also sind erstens Wissenschaftler, das heißt, da geht es nicht nach Bauchgefühl bei dem, was Sie sagen. Und zweitens geht es auch generell um die Frage, was macht Alkohol mit Menschen? Es geht um Suchtverhalten, es geht um Drogen ganz allgemein. Und ich glaube, da sind Sie von Ihrem Fachgebiet auch der Richtige, der dann sehr großes Überblickswissen hat, was aber gleichwohl wissenschaftlich fundiert ist.
Ja, das ist meine Arbeit. Ich habe eine Professur für Sucht- und Drogenhilfe und beschäftige mich in Studien mit Prävention, Beratung, Behandlung und Therapie bei Suchtproblemen.
Ja, gut, dann fangen wir doch mal an. Also bei dem Fall in der Graf-Edzard-Straße ist noch nicht viel bekannt. Also vor allen Dingen, ob die Täter geständig sind, weiß man nicht. Das Motiv kennt man nicht. Aber das, was die Polizei herausgegeben hat, ist, dass wohl beide Täter unter Alkohol standen. Wie viel es war, ist nicht bekannt. Da fragt man sich ja, was kann Alkohol mit einem Menschen machen, dass womöglich so etwas da hinten bei herauskommt? Oder war der Alkohol da nur so aus Ihrer Sicht womöglich nur so ein Nebenaspekt, der gar nicht irgendwie tatentscheidend war?
Generell kann man sagen, akuter Alkoholkonsum erhöht das Risiko für Gewalt. Gewalt gegen andere, wie Schlägereien oder auch häusliche Gewalt oder eben auch gegen sich selbst, dass man selbstzerstörendes Verhalten bis hin zu Selbsttötung zeigt. Und es ist generell eben auch zu sagen, Alkohol ist nicht die Ursache für Gewalt, sondern enthemmt und wirkt verstärkend. So gesehen können verborgene Verhaltensweisen durch Alkoholkonsum zutage gefördert werden.
Ja, Alkohol ist ja auch ein Nervengift, das schlägt aufs Gehirn dann, oder?
Genau, also der Alkohol beeinträchtigt die Gehirntätigkeit, das heißt, Menschen gehen unter Umständen Risiken ein, die sie eben ohne Alkohol nicht eingehen würden. Das kann eben bedeuten, dass man leichter und auch aggressiver in Konfliktsituationen geht, was man eben nüchtern nicht tun würde. Ja.
Wenn das denn unter Alkohol passiert, wie muss man sich das vorstellen? Bringt der Alkohol etwas zutage, was sowieso schon da ist, aber normalerweise im nüchternen Zustand hat man sich so unter Kontrolle, dass man sagt, das ist gesellschaftlich nicht erwünscht. Ein solches Verhalten, das lasse ich mal besser sein, und unter Alkohol entfällt die Kontrolle. Will heißen, wir wollen ja nicht über den konkreten Fall sprechen, aber irgendwie tun wir es ja doch, will heißen, ist ein Mensch, der unter Alkohol gewalttätig wird, ist der eigentlich immanent auch schon gewalttätig im normalen Leben, aber lässt es nicht raus? Was würden Sie sagen?
Also da würde ich mich einzig und allein auf Einschätzungen der Wissenschaft beziehen ja. wollen. Alles andere
Deswegen
ist
hier,
Spekulation.
Ja.
Also es wird darüber berichtet, wissenschaftlich berichtet, dass gewisse Veranlagungen eben da sind, die eben dann unter Alkoholeinfluss stärker zum Tragen kommen. Wie ich eben schon sagte, Alkohol verhindert die Hirntätigkeit und kann dazu führen, dass man konfliktbereiter und auch gewalttätiger wird.
Sie sagen konfliktbereiter, das haben Sie wahrscheinlich mit Absicht gesagt. Mhm. Wahrscheinlich wird ein Mensch, der in sich ruht, Konflikte scheut, auch unter Alkohol nicht den Konflikt suchen.
Ja, und das macht deutlich, also Ihre Nachfrage macht deutlich, dass das Ganze eben sehr vielschichtig ist. Also das Verhalten, die Persönlichkeit hängt von ganz vielen Bedingungen ab, die eben sehr komplex ineinander greifen. Und wenn Sie eben einen im Alltag zurückhaltenden Menschen beschreiben, dann mag es sein, dass durch Alkoholkonsum sein Verhalten sich verändert in der Form, dass er gelöster wird, offener wird, zugänglicher wird, lustiger wird. Mhm. Und genauso kann es natürlich bei einer anderen Persönlichkeit sein, dass jemand, der ohnehin schon eine, sagen wir mal, grundsätzlich offensivere Verhaltensweise an den Tag legt, unter Alkoholeinfluss eben aggressiver werden kann. Aber das sind nicht so Kausalitäten, die sich jetzt in einer Person absolut auf andere übertragen ließen, mhm. sondern hier würde ich auch dazu aufrufen, auch wenn es darum geht, über den geschilderten Vorgang nachzudenken, das sind Einzelpersonen, die da analysiert werden müssten, die auf psychologischen Tests unterzogen werden müssten, um genauer zu sagen, was hier im konkreten Fall bei den Menschen dann los ist und der Hintergrund eben für Gewalttätigkeit war.
Hm. Kann es sein, was sagt die Wissenschaft, wenn ich im normalen Leben normaler Mensch bin, so wie Sie und ich, wir sind, glaube ich, einigermaßen normal, hoffe ich, zumindest kann ich das von mir behaupten, kann Alkohol das Wertegefüge, was man so selbst hat, so sehr beeinflussen, dass plötzlich Dinge möglich werden, von denen man eigentlich weiß, die sind gesellschaftlich absolut nicht toleriert, zum Beispiel Mord, Totschlag, Menschen verletzen. Kann das sein? Oder muss man dafür vorher auch schon, zumindest im hintersten Stüblein, so eine Ansicht haben, naja gut, also wenn ich dem jetzt mal eine Ohrfeige gebe, kann ja nicht so schlimm sein.
Also ohne Frage kann Alkoholkonsum eben Werte und Normen, die gesellschaftlich eben gelten und auch von einem im nüchternen Zustand akzeptiert werden, beeinflussen. Und es kann sein, dass ich unter Alkoholeinfluss Dinge tue, die mein normales Wertesystem im nüchternen Zustand so niemals zulassen würden. Sowas passiert unter Alkoholeinfluss, das ist unbestritten. Aber wie extrem das ausfällt, hängt wiederum von ganz vielen Faktoren ab. Ob es dann eben bis hin zu Totschlag geht, das ist so vielschichtig, dass man da eine ganze Menge Faktoren benennen müsste.
Spielt Bildung da eine Rolle?
Ja, es gibt auf jeden Fall da einige Studien und jetzt ganz aktuell auch gerade aus 2019 eine Bertelsmann-Stiftungsstudie zu dem Thema und die Aussage ist, Bildung senkt die Kriminalitätsrate.
Ja.
Und in dem Zusammenhang ist Bildung immer ein guter präventiver Faktor, um eben dann auch abweichendes Verhalten vorzubeugen.
Ja. Können Sie das vielleicht nochmal erklären? Ich meine, das ist vielleicht auf den ersten, beim ersten Zuhören schon verständlich, aber warum senkt Bildung die Kriminalitätsrate?
Ja, gute Bildung bedeutet Aufklärung, gute Bildung bedeutet Information, die eben dazu beitragen, dass ich überhaupt meine Lebenssituation, die Lebensumstände und alles, was ich tue, reflektiere. Und nicht nur aus einem Affekt heraus tue oder eben aus einfachen Gegebenheiten heraus. Das bedeutet, wenn jemand eine gute Bildung durchläuft, dann denkt er auch kritischer über die Alltagssituation oder auch in extremen Situationen über das nach, was eben getan werden soll.
Ja.
Und zwar im Vorfeld, wie auch während der Handlung, wie auch im Anschluss an die Handlung, die eben vollzogen wurde. Das heißt, ein gut gebildeter Mensch ist eben ein kritischer Mensch, der eben entlang von Werten, von Zielvorstellungen sein Leben reflektiert führt. Und da können wir alle bei uns selber auch gucken. Es gibt Situationen, wo wir reflektierter unterwegs sind und dann gibt es Situationen, wo wir auch affektiver handeln, also aus einem Impuls heraus handeln.
Nun gibt es ja auch gebildete Menschen, die andere Menschen umbringen. Das heißt also keine Regel ohne Ausnahme wahrscheinlich, ne?
Richtig, Tötungsdelikte werden jetzt nicht nur schichtenspezifisch oder bildungsschichtenspezifisch vollzogen, sondern das kann in allen gesellschaftlichen Schichten vorkommen. Aber auch hier wieder das, was ich vorhin sagte, das sind dann unter Umständen ganz andere Rahmenbedingungen, ganz andere Gegebenheiten, Motive und auch letztlich Emotionen, die da reinspielen, warum jemand bis zu einem Tötungsdelikt geht.
Ich muss vielleicht noch einmal zurückspringen zum Thema Alkohol, weil da habe ich noch eine Frage, die sich so der Normalbürger wahrscheinlich stellt und auch ich manchmal. Es gibt ja so in der deutschen Rechtsprechung die Praxis, dass Taten, die quasi im Vollrausch begangen werden, dass man da eine verminderte Schuldfähigkeit annimmt. Und das ist ja auch das, was dann bei anderen Menschen oft auf Kritik stößt. Das geht ja bis hin zu dem Rat, ja, wenn du deine Ehefrau umbringen willst, dann betrink dich einfach bis zum Koma, bring sie um und dann kommst du zwar vielleicht in die Psychiatrie 2 Jahre, aber nicht in den Knast. Erstens, ist das so? Zweitens, ja, dieses unangenehme Gefühl, teilen Sie das?
Wenn es so wäre, würde ich das teilen, aber grundsätzlich hat der Gesetzgeber sich genau mit diesen Fragen ja beschäftigt, weil doch viele Tätlichkeiten und auch gerade Tötungs- oder Gewaltdelikte unter Alkoholeinfluss passiert sind und auch heute noch passieren. Und da hat der Gesetzgeber die Verhältnisse relativiert. Das heißt also, wenn heute jemand unter Alkoholeinfluss jemanden tötet, dann muss genau hingeschaut werden, ist da absichtlich vorab Alkohol konsumiert worden und dann das Tötungsdelikt vollzogen worden oder ist das eben anders passiert? Das heißt, das muss man wirklich in Relation sehen, diese Frage und auch die Antwort. Und letztlich ist aus meiner Sicht und auch aus wissenschaftlicher Perspektive zu sehen, Tötung lässt sich nicht durch Alkoholkonsum relativieren.
Also Tötung bleibt Tötung?
Genau. Die Schädigung bleibt ja, die ist irreversibel, das heißt unumkehrbar. Der Mensch, der getötet wurde, wird nicht weiterleben können. Während der Mensch, der unter Alkoholeinfluss gelebt hat, natürlich weiterleben kann, unter welchen Bedingungen auch immer, mit welchen psychischen Belastungen, das muss man sehr differenzieren. Und da hat unser Rechtssystem eben ganz klare Regelungen. Also was dann eben Tötungsdelikte betrifft, eben lebenslange Haftstrafen, unter Umständen eben dann auch mit therapeutischen Angeboten und niemals wieder Freigang. Das hängt aber immer von der Schwere der Tätigkeit ab.
Ja. Das heißt, es ist nicht so einfach, wie es teilweise auch auf den Facebook-Seiten der Emder Zeitung kolportiert wurde. Also da war sehr viel los, es waren sehr viele Kommentare, die man auch löschen musste. Ich sage das einmal hier für alle, also es gab auch Rufe nach Todesstrafe. Und da muss ich sagen, also bei aller Meinungsfreiheit auf unserer Seite, also solche Rufe werden von uns gelöscht, weil ich glaube, das ist ein No-Go in unserer Gesellschaft. Das darf man auch nicht fordern. Das heißt, diesen Automatismus, ich betrinke mich, macht das unter Vollrausch und der Richter wird dann sagen, ach ja, du warst ja betrunken, wir nehmen dir mal einen Teil deiner Schuld, komm, kriegst Bewährung 2 Jahre, benimm dich ordentlich, bring dich nochmal jemand um und dann ist gut, den gibt es so nicht, nach Ihrer Erfahrung nach.
Also Ihre einleitende Frage habe ich eben so verstanden, es sind viele Kommentare zu dem Vorfall von Sonntag jetzt im Netz und die sind teilweise eben auch grenzüberschreitend bis hin zur Selbstjustiz.
Ja.
Und da habe ich eine klare Meinung zu und sage, wir haben einen funktionierenden Rechtsapparat in Deutschland. Wir haben die Strafverfolgungsbehörden mit der Polizei, wir haben die Staatsanwaltschaft, wir haben Gerichte, wo solche Vorgänge eben im Sinne unserer Grundordnung geklärt werden, verfolgt werden und auch bestraft werden. Und da habe ich ein hohes Vertrauen in unsere Rechtsprechung, dass auch in diesem Fall hier in Emden eben vernünftig Recht gesprochen wird, an das sich alle zu halten haben, sowohl die dann zu verurteilenden Täter, wie auch eben die Allgemeinbevölkerung, die eben die Rechtsprechung in dem Sinne dann zu akzeptieren hat.
Ich glaube, was man den Menschen vielleicht zubilligen kann, ist so ein gewisser Schockzustand nach der Tat, nach dem Motto, das ist in meiner Nachbarschaft passiert, Emden ist eine kleine Stadt. Es war von Anfang an auch bekannt, dass dort Alkohol getrunken wurde. Also in dem Schock sagt man ja, und dann haben die Alkohol getrunken und dann kommen die so weit weg. Ich glaube, das kann man konzidieren, dass das, ob es dann wirklich so ist, ist die andere Frage.
Also dass natürlich alle, die die Nachrichten lesen und jetzt von der Tötung hier in Emden erfahren, geschockt sind, ist doch emotional absolut nachvollziehbar. Erst recht, wenn Menschen in der Nachbarschaft leben und dadurch ja auch in Sorge geraten, wie sicher ist Emden, wie sicher ist mein Lebensraum, in dem ich mich hier bewege. Und wir befinden uns hier im eher ländlichen Raum, in einer Kleinstadt, in der es sich gut leben lässt. Und wenn so ein Vorfall eben hier in Emden passiert, dann ist erstmal eine Bedrohung da.
Ja.
Die heile Welt der Bevölkerung ist hier bedroht. Und es gibt dazu Informationen, die eben über die Medien ja auch dann verbreitet werden und die führen zu einem Urteil und die führen zur Beeinflussung, wie wohl, wie sicher fühle ich mich hier gerade noch. Und diese Sicherheit ist jetzt verständlicherweise beeinträchtigt, aber ich hoffe, dass die Medien weiter sachlich über den Vorfall berichten werden und dass gerade auch durch den Umgang dann mit dieser Tat, die da eben passiert ist, dazu beigetragen werden kann, dass deutlich wird, die Situation in Emden ist nicht generell bedrohlich. Es ist hier ein Einzelfall, der passiert ist, der natürlich als Bedrohung wahrgenommen werden muss, aber den wir als Gesellschaft eben dann, die wir hier leben, auch miteinander bewältigen werden.
Ja. Vielleicht ist das jetzt auch die Gelegenheit, dass man einmal so die, ja, die Tatsachen klarstellt. Es kam ja auch schnell die Rufe, es wird immer schlimmer, jetzt haben wir es schon in Emden und die Zahl der Kriminalitätsfälle steigt. Ich habe mir da mal die offiziellen Zahlen rausgesucht, das haben Sie offenbar auch getan, weil Sie nicken jetzt gerade heftig. Dann sagen Sie es. Passt die gefühlte Wirklichkeit, die gefühlte Bedrohung zur objektiven Wirklichkeit? Also ist die Zahl der Kriminaltaten in Deutschland gestiegen? Wird das alles immer schlimmer?
Ja, die Kriminaltaten, das ist ja eine ganz grobe Größe. Und wenn man dann eben die, die Taten nimmt, die in die Kategorie Gewalttaten fallen, dann wird es ja...
Kapitalverbrechen?
Kapitalverbrechen sind, wären was anderes. Dann ist es wieder eine andere Größenordnung. Ich würde mich neben der polizeilichen Kriminalstatistik da eben auf eine aktuelle Studie des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen beziehen. Die Zahlen stammen aus 2017. Das war speziell eine Studie zum Thema Gewalt. Dort wurden Jugendliche in Niedersachsen befragt, also ein Niedersachsen-Survey 2017. Und in dieser Studie wurde gezeigt, dass die Gewalterfahrungen unter Jugendlichen zugenommen haben.
Ach. Ja.
Und zwar von 2015 auf 2017. Und zwar trifft das auf 27,2% der Jugendlichen zu. Und das ist ein signifikanter Anstieg um 3,5 Prozentpunkte in diesem benannten Zeitraum gewesen. Generell muss man aber in Deutschland sagen, dass es nicht so verstanden werden soll, dass wir in Deutschland ein Gewaltproblem hätten. Aber an bestimmten Vorkommnissen müssen wir zur Kenntnis nehmen, es passiert.
Ja.
Und es passiert in bestimmten Milieus eben häufiger als in anderen. Und das wiederum lässt den Ruf laut werden nach Prävention. Was machen wir an welcher Stelle? Und an der Stelle hoffe ich, dass wir weiter gute Präventionsarbeit in Einrichtungen machen, wo wir Menschen auch erreichen können. Also in den Familien, in den Kindertagesstätten und vor allen Dingen aber in den Schulen und später in den Betrieben. Also wenn wir die Schulen mal in den Mittelpunkt stellen, dann haben wir da eben das Setting, also den Ort, wo alle Kinder und Jugendlichen durch müssen. Und da müssen wir genauer hingucken, was läuft da an Präventionsarbeit. Und da ist es sicherlich auch sinnvoll und notwendig, jetzt diesen Gewaltvorfall hier in Emden entsprechend zu thematisieren und eine gute Gelegenheit, mit Kindern und Jugendlichen genau darüber zu sprechen. Könnt ihr euch sowas für euch vorstellen? Wie geht ihr in schwierigen Situationen miteinander um? Was ist Gewalt überhaupt? Das ist eine Frage, die geklärt werden sollte, weil so klar ist das nicht jedem. Also wo fängt Gewalt an? Also da, wo jemand anders denkt, ist es manchmal schon schwierig, miteinander im Gespräch zu bleiben. Und Gewalt entsteht da, wo Menschen die Worte ausgehen. Also wenn ich nicht mehr argumentieren kann, werde ich erstmal lauter und dann werde ich vielleicht körperlich gewalttätig. Gewalt muss unterschieden werden in psychische Gewalt und körperliche Gewalt. Das heißt, wenn ich also bestimmte Worte wähle und eine bestimmte Sprache als normal im Umgang mit anderen bezeichne, dann kann jemand anderes, der nicht aus dem Milieu kommt, das schon als sehr gewalttätig, als Bedrohung empfinden. Und deswegen vorsichtig bei der Wortwahl, und genau solche Dinge müssen in Schule thematisiert werden. Werden sie auch. Aber die Frage ist, mit welchem Programm, in welcher Regelmäßigkeit, wie begleiten wir da die Kinder und Jugendlichen durch unsere Schulen, damit eben dann, sagen wir mal, unterschiedliche Meinungen auch ausgetauscht werden, dass man sich eine Haltung entwickelt, wo man kompromissbereit ist und grundsätzlich auch eben in der Lage ist, Unterschiedlichkeit zu akzeptieren und auszuhalten.
Ich möchte einen Einschub machen, weil Sie eben über die Jugendkriminalität gesprochen hatten. Möchte ich einmal entgegensetzen, dass die Belastung durch Kriminalität in Deutschland über alle Deliktarten, da spricht die Statistik ja eine andere Sprache. Da sinken die Zahlen ja seit 2016. Ich kann die Zahlen mal kurz sagen, auch wenn die vielleicht schwer aufzunehmen sind im Podcast. Wir hatten 2016 6,3 Millionen Straftaten, die registriert wurden. Und das ging runter auf 2018 auf 5,5 Millionen. Das sind 800.000 registrierte Straftaten weniger. Das ist ja erstmal ein gutes Zeichen. Also da wird jetzt nicht unterschieden. Es gibt ja Straftaten, die das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung sehr einschränken. Zum Beispiel Einbruch in den eigenen vier Wänden, wenn man wirklich noch da ist. Aber ich glaube, die Zahl der Kapitaldelikte ist nicht sonderlich gestiegen. Aber das ist nur ein Einschub. Sie haben eben von Prävention gesprochen. Inwieweit ist das Elternhaus denn da eigentlich gefragt? Also was Werte angeht, was Umgang mit Konflikten angeht. Es wird ja auch oft gesagt, auch die berufen sich dann auf eine schwierige Kindheit. Sie haben das von den Eltern nicht gelernt. Das wird dann strafmildernd anerkannt und also auch wieder nur 2 Jahre Bewährung. Und dann waren sie auch betrunken dabei. Also wahrscheinlich müssen sie gar nicht in Bau, sondern kriegen nur ein bisschen psychologische Behandlung. Und das war's. Also Stichwort Wertevermittlung, Konfliktverarbeitung im Elternhaus.
Also die Familie als sogenannte Sozialisationsinstanz, also die in der Ort, wo Kinder zunächst mal groß werden und eben auch die ersten Werte vermittelt bekommen, wie geht man miteinander um und wie spricht man miteinander, wie löst man Konflikte miteinander, das findet in jedem Fall zu Hause statt und prägt die frühe Kindheit. Und dann wissen wir aber ja, dann werden die Kinder irgendwann in Institutionen wie Krippe, Kindertagesstätte, Schulen kommen und hier eben dann auch anders beeinflusst. Und vor allen Dingen finden Kinder und Jugendliche aber im Laufe der Zeit ja auch einen eigenen Kinder- und Freundeskreis, für den sie sich entscheiden oder in den sie hineinwachsen, wo dann unter Umständen auch andere Werte vermittelt werden. Also wenn Sie nach der Bedeutung fragen, dann hat Familie immer noch einen sehr, sehr hohen Wert. Also auch die aktuelle Shell-Jugendstudie aus 2019 macht deutlich, wie wichtig Familie für Kinder und Jugendliche ist. Das heißt, die Familie ist der Ort, wo Werte vermittelt werden und eben Kinder die ersten Verhaltensweisen lernen, wie gehe ich eben miteinander um und löse Konflikte. Aber die Bedeutung der Familie relativiert sich im Laufe der Kindheit und der Jugendphase. Und zwar dahingehend, dass die Peergroups eine sehr starke Bedeutung bekommen.
Eben übersetzt
Peergroups. Also die Gruppe der Gleichaltrigen, ja. Also die Gruppe der Freunde, mit denen die Kinder und Jugendlichen unterwegs sind. Und dann hat natürlich Schule auch noch einen Einfluss. Gott sei Dank, aber im Wechselspiel zeigt sich dann eben, wie gut unsere Gesellschaft in dem Bereich, wie geht man miteinander um, aufgestellt ist. Und ich halte nichts davon, wenn gesellschaftliche Institutionen wie Kindertagesstätten und Schulen mit dem Finger auf die Familien und die Zuständigkeit der Eltern zeigen oder umgekehrt eben auch die Familien, die Eltern, die Bezugspersonen mit dem Zeigefinger auf Kindertagesstätten und Schulen zeigen, um dann deutlich zu machen, wir sind aber nicht an dem Versagen schuld, sondern andere sind es. Also es ist einfach wichtig, das ist ein komplexes Wechselspiel, was die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen betrifft. Und in jedem Fall sollten wir fordern, dass wir Familien mehr Unterstützung zukommen lassen. Und zwar von Anfang an als Gesellschaft, dass wir schon eben im frühen Kindesalter genauer hinsehen. Also ein Beispiel ist ja, dass die sogenannten U-Untersuchungen im Kindesalter eben verpflichtend durchgeführt werden. Wir haben aus Modellprojekten heraus die Familienhebammen, die eben in Familien kommen oder im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe Möglichkeiten, Familienunterstützung zu geben. Da braucht es entsprechender Finanzierung und Angebote und die könnte besser aufgestellt sein. Und auch im Bereich Schule, wenn man auch hier in Niedersachsen hinschaut, ist es nicht so, dass wir entwicklungsbegleitend von Klasse 1 bis Klasse 13 systematisch Prävention anbieten, die genau auf solche Themen wie Gewalt, Sucht, Mobbing, Medienkonsum oder andere Themen systematisch eingeht, sondern es funktioniert eher so, dass punktuell immer mal wieder was Gutes gemacht wird, aber ein Gesamtkonzept Prävention im Lande fehlt.
Glauben Sie eigentlich, dass es Menschen gibt oder Jugendliche, die in diesem Kontext verloren sind, dem man nicht beikommt mit Prävention, dem man nicht beikommt durch Erziehung? Also, dass es so etwas wie einen kriminellen Charakter qua Geburt gibt?
Also aus der Psychologie würde ich sagen, sicherlich gibt es Veranlagungen zu abweichendem Verhalten. Aber wodurch die dann im Einzelnen ausgelöst werden, das kann keiner definitiv sagen. Im Nachhinein lassen sich einige Dinge erklären. Also wenn Sie jetzt nach einem Kriminalitätsgen fragen, dann würde ich sagen, das haben wir bis heute nicht gefunden. Genauso wie wir nicht das Suchtgen gefunden haben, was die Dinge komplett erklärt. Sondern es ist ein Zusammenspiel aus genetischer Veranlagung, dann eben den Lebensumständen, in denen jemand groß wird und den Einflüssen, denen jeder Einzelne eben ausgesetzt ist. Und das muss alles insgesamt berücksichtigt werden.
Wir haben eben über Werte gesprochen. Hat sich da was verändert bei Jugendlichen?
Also wenn wir die Shell-Jugendstudie da wieder heranziehen, die sich damit beschäftigt, dann hat sich das Wertesystem gar nicht so sehr verschoben jetzt in den letzten 10 Jahren. Aber natürlich haben sich gesellschaftliche Anforderungen verschoben und auch gesellschaftliche Verhaltensweisen. Also nehmen wir einfach das Thema Digitalisierung. Das wird politisch als Offensive in unserer Gesellschaft betrieben. Die Auswirkungen sind nicht wirklich einschätzbar und die Frage, wie Menschen, gerade junge Menschen, da begleitet werden, ist nicht wirklich geklärt. Und so gesehen, gerade so im digitalen Umgang miteinander, hat sich auch Kommunikation verändert. Und wenn wir da beispielsweise digitale Medien nehmen, die eben dann auch von Jugendlichen genutzt werden, also jetzt beispielsweise soziale Medien wie Instagram oder Facebook oder WhatsApp, dann ist das ein anderer Umgang miteinander als vor 15 oder 20 Jahren noch. Und genauso sind es dann auch beispielsweise Online-Rollenspiele oder jegliche Online-Spiele, die da das Verhalten von Jugendlichen verändert haben und damit auch Wertesysteme verändern. Aber wenn man eben in die Shell-Jugendstudie reinliest, dann gilt zunächst mal die Aussage, Werte wie zum Beispiel Familie haben sich kaum verändert. Die stehen immer noch auf der Top-Liste ganz oben. Und darauf leben eben auch Kinder und Jugendliche zu, weil sie eben auch selber ja zumindest zum größten Teil erlebt haben, wie unterstützend es ist im Familienverband, aber eben dann weiteres Thema auch im Freundeskreis, sozial eingebunden sein, unterwegs sind. Das kann eben auch in schwierigen Situationen dann stützen und dazu führen, dass man eben Aufgaben auch konstruktiv lösen kann.
Man hört immer wieder so die Frage oder den Vorwurf, eher die Frage, Wertevermittlung in der Familie, wie vermittelt denn Werte? Soll ich denen sagen, du sollst nicht töten? Soll ich denen sagen, du sollst nicht klauen? Das kann es doch auch nicht sein. Wie würden Sie sagen, ganz praktisch funktioniert Wertevermittlung in einer Familie? Also ich habe für mich eine Antwort gefunden, ich habe auch Familie. Mich würde interessieren, ob Sie die gleiche Antwort haben.
Also Sie fragen mich als Vater auch von zwei Kindern oder als Wissenschaftler?
Als beides.
Und da kann ich sagen, durch eben die eigene Vaterschaft und das Glück, eben Kinder groß werden zu sehen, weiß ich, wie genau Kinder bei Eltern hinsehen und Widersprüche erkennen. Das heißt also, in dem Teil gilt das Thema Rollenfunktion von Eltern ganz, ganz wesentlich. Wenn ich als Elternteil meine Rolle glaubwürdig wahrnehme, weil ich selber Überzeugungen, Werte habe, dann nehmen Kinder das mit und eifern dem nach. Es kommt dann irgendwann in der Jugend die Phase, da grenzen sie sich auch von den Elternwerten ab. Und das zeigt aber auch, das ist eine gesunde Entwicklung.
Ja.
Da kommt es auch zu Konflikten zwischen Eltern und Kindern. Und beruflich als Wissenschaftler, aber auch als Pädagoge gefragt, kann ich nur sagen, Werte sind gar nicht hoch genug einzuschätzen. Und gesellschaftlich betrachtet setzen wir uns viel zu wenig mit aktuell geltenden Werten auseinander. Es gab vor ein paar Jahren mal von Giovanni Di Lorenzo ein schönes Buch, Wofür du stehst. Das ist so eine Auseinandersetzung mit Werten von eben Menschen, die so in den 70er, 80er Jahren groß geworden sind. Und darin behandelt werden eben die Einstellungen, die Verhaltensweisen, die für ein gesundes Miteinander wichtig sind. Und wir hier an der Hochschule beschäftigen uns zum Beispiel mit sozialer Kohäsion, also mit Fragen, was hält Gesellschaften zusammen? Und da kommen wir eben auch auf die Werte zu sprechen. Und aus Gruppendynamiken wissen wir, wenn Menschen gemeinsame Ziele formulieren, dann haben sie eine höhere Motivation, auch sich für diese Ziele einzusetzen. Und gesellschaftlich muss man eben sagen, wir haben Ziele wie Demokratie und Demokratieerhalt. Wir haben Ziele wie Menschenrechte, Bürgerrechte, die auch eben schriftlich niedergelegt sind. Aber für den Umgang mit Kindern und Jugendlichen ist wichtig, dass wir sie konkretisieren, dass wir uns mit Kindern und Jugendlichen über deren Werte auseinandersetzen und zum Beispiel darüber mit ihnen reden, was bedeutet das eigentlich, demokratisch zu leben? Und das bedeutet ja zum Beispiel, dass man, wenn man widersprüchlicher Meinung ist, seine Position äußern darf und die Position eines anderen auch manchmal so stehen lassen muss oder sich argumentativ darüber auch dann weiter verständigen darf. Aber dass zum Beispiel auch, das wäre dann ein negativ formulierter Wert, Gewalt keine Lösung sein kann.
Das mit den anderen Meinungen, das ist ja, da berühren wir quasi noch ein ganz anderes Feld, also wie die öffentliche Diskussion im Moment gerade läuft, da hat man ja den Eindruck, dass andere Meinungen nicht mehr diskutiert werden, sondern andere Meinungen werden abgekanzelt. Also wenn du nicht meiner Meinung bist, dann bist du mein Feind, aber die Fähigkeit, mir die Meinung anzuhören und womöglich zu entdecken, ja, vielleicht hast du ja ein bisschen recht, aber ich habe auch ein bisschen recht und jetzt finden wir mal einen Kompromiss. Was geht Ihnen das auch so, dass Sie den Eindruck haben, das gibt es immer weniger und nun schon gar nicht mehr in den sozialen Netzwerken, wo immer nur schwarz, weiß, Feind, Freund gelebt wird? Wir driften gerade ab vom Thema, aber ich finde das gerade so interessant.
Also es ist richtig, dass solche Dinge häufiger wahrgenommen werden können, dass so Schwarz-Weiß-Bilder entstehen, Entweder-Oder Positionen ausgetauscht werden und der Kompromiss gar nicht mehr so häufig gelebt wird. Aber indem ich das sage, muss ich gleich die Dinge wieder zurechtrücken und sagen, so schlecht ist es gar nicht um unsere Gesellschaft und unsere Werte und unsere Jugendlichen bestellt. Also auch hier, wenn wir aus aktuellen Kinder- und Jugendstudien eben die Daten uns ansehen, dann müssen wir einfach sagen, Werte haben für die nachwachsende Generation genauso eine hohe Bedeutung wie für uns als ältere Generation. Mhm. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht zu sehr Medien verfallen, die uns vielleicht da so Schwarz-Weiß-Bilder auch zutragen. Und genau das ist wieder Aufgabe auch von Pädagogen und eben von Gesellschaft und eben damit auch Schule, dass wir mit Kindern und Jugendlichen solche Informationen uns ansehen und darüber ins Gespräch gehen, welchen Wert hat die Information. Und wenn das getan wird, dann sind wir wieder auf dem Weg, eben kritisch zu reflektieren, welche Informationen haben wir da und welche Konsequenzen ziehen wir für unser eigenes Verhalten daraus.
Ja, da muss man wirklich auch selbst kritisch sagen, als Medium, was ich ja hier auch vertrete, es ist natürlich auch einfacher, eine Schwarz-Weiß-Botschaft zu verkaufen in der Zeitung, klare Kante, klare Haltung, klare Nachricht, als Graustufen reinzubringen, auch weil man weiß, dass der Leser, oder man meint zu wissen, dass der Leser lieber klare Botschaften hätte und dass er nicht bereit ist, sich auf Graustufen einzulassen. Natürlich versuchen wir es trotzdem. Wir sind jetzt nicht irgendeine Boulevardzeitung, die Riesen mit Riesenlettern irgendwas beklagt, sondern wir versuchen auch, die Zwischentöne zu bringen. Aber es ist manchmal halt auch schwierig, es ist schwieriger, es zu machen.
Aber nichtsdestotrotz, da habe ich eine klare Meinung zu. Wichtig ist, ob jetzt in der Medienberichterstattung oder auch in der Wissenschaft, halten wir uns an die Fakten und reden wir über das, was wir wirklich wissen. Oder deklarieren wir auch das, was wir nicht wirklich wissen, wo wir einfach auch Dinge im Gespräch miteinander entwickeln oder auch ein Stück weit spekulieren wollen oder müssen. Das ist legitim, wenn man es auch offen sagt, hier sind wir im Bereich von Spekulation, ja, oder wie hier sind wir im Bereich von Meinungsäußerung. Das darf ja alles sein, aber wir sind gut beraten, auch in wichtigen Fragen immer wieder auf die Fakten zurückzugehen und zu sagen, das wissen wir definitiv. Und der Rest liegt im Bereich der Spekulation.
Noch einmal ganz kurz zurück zum konkreten Fall, auch wenn Sie darüber ja gar nicht so gerne reden mögen. Die Tatsache an sich, da ist ein Mensch gestorben, ist ja das eine, was schon schockierend genug ist. Was aber, glaube ich, viele Menschen noch viel mehr schockiert hat, ist, dass die Täter, also die mutmaßlichen Täter, wenn sie es denn waren, wovon man ausgeht, aber ist es halt noch nicht bewiesen, das Ganze dann auch noch per WhatsApp, Sprachnachricht in die Welt rausgepustet haben. Wie ist das zu beurteilen? Ist das nicht eine völlige Enthemmung oder völliger Verlust von Wert?
Also im Ergebnis natürlich, das verstößt gegen gesellschaftliche Konventionen. Aber
gegen alles eigentlich.
Gegen alles, worauf wir uns als Gesellschaft verständigen. Es verstößt gegen geltendes Recht. Das müssen wir erstmal ganz nüchtern feststellen. Zugleich ist es aber auch eben ein Phänomen der Zeit, dadurch, dass wir eben die neuen Medien haben, Informationen auf unterschiedlichsten Wegen verbreitet werden können und zwar auch ohne, dass sie vorher bewertet wurden, bekommen wir natürlich auch Informationen, die wir vielleicht gar nicht gerne hätten, im Normalzustand gar nicht nachfragen würden, die wir aber dann erfahren, weil die neuen Medien sie eben so schnell verbreiten. Und in dem Moment, wo unrechtmäßige Informationen verbreitet wird, sind wir als Konsumenten von Informationen wieder gefordert und müssen einfach erstmal ja auch selber entscheiden, wie gehe ich mit der Information jetzt um? Zum Beispiel, was da über den Chat jetzt verbreitet wurde. Ich muss das ja nicht in der Art und Weise weiter kommentieren und auch nicht weitertragen, weil ich ja gar nichts darüber weiß, unter welchen Bedingungen sind diese Informationen in den Chat gebracht worden. Und das meinte ich einleitend. Ich würde mich jetzt sehr zurückhalten wollen, was die Bewertung dieser Information zu dem Tathergang der Betroffenen dann betrifft. Aber generell würde ich alle, die diese Informationen bekommen, dazu ermuntern, kritisch zuzuhören und sich selbst entlang der Fakten dazu ein Bild zu machen. Mhm. Und gerade bei so schnell verbreiteten Informationen über die neuen Medien lieber ein bisschen zurückhaltender damit umgehen und abwarten, was die Ermittlungsbehörden, die Polizei, die Staatsanwaltschaft daraus macht und was das auch für den konkreten Fall dann bedeutet.
Mhm. Die Staatsanwaltschaft in Aurich, die ja federführend ist in dem Fall, hat vorgestern im Gespräch mit mir noch einen interessanten Aspekt aufgeführt. Der Herr Wilken hat nämlich gesagt, der Pressesprecher, versetzen Sie sich in die Lage, es ist Samstagnacht, 4 Uhr morgens oder 3:30 Uhr morgens. Sie kriegen als Jugendlicher von Ihrem Freund diese Nachricht und reagieren nicht. Das ist unterlassene Hilfeleistung, das ist Beihilfe zu einer Straftat, das ist alles. Im Grunde genommen haben die Täter, wie gesagt, wenn sie es denn waren, nicht nur ein Opfer gehabt, sondern sie haben auch noch ganz viele andere Leute mit zu Opfern gemacht und zu Mitwissern. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was diesen Fall über die Tatsache hinaus auch so unfassbar macht.
Das macht es unfassbar, ist aber zugleich auch eine Aufforderung an uns als Gesellschaft, damit umzugehen. Wie handeln wir jetzt mit solchen Informationen? Also konkret, wenn uns über eben soziale Netzwerke Informationen erreichen, die eine Handlung erfordern, weil es eben dann rechtmäßig erforderlich ist, dann sollten wir auch entsprechend etwas tun. Also das ist sozusagen das Thema Zivilcourage zeigen. Und wenn uns Informationen erreichen, die sowas nicht erfordern, die wir aber eben als überflüssig dann auch einordnen, dann sollten wir uns auch damit nicht weiter beschäftigen. Mhm.
Gut, Herr Dr. Tilking, ich sage vielen Dank für diesen Podcast und vielen Dank für das Interview, das Sie auch in unserer Samstagsausgabe in gekürzter Form bei uns in der Zeitung lesen können. Ich sage allen Zuhörerinnen und Zuhörern vielen Dank fürs Zuhören bei diesem zugegebenermaßen schwierigen Thema. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man nicht in Schockstarre verfällt, sondern versucht, so ein Verhalten auch einzuordnen und so eine Tat einzuordnen. Nicht, um mir damit die Schrecklichkeit zu nehmen, sondern um einfach zu wissen, worüber redet man? Was ist das denn, was da passiert ist und wo kommt das her? Was kann das für Folgen haben? Da waren Sie eine große Hilfe mit der wissenschaftlichen Perspektive. Vielen Dank dafür. Ich wünsche allen, die zugehört haben und auch allen anderen natürlich, ein schönes Wochenende und hoffe auf einen neuen Podcast in der neuen Woche mit einem schöneren und besseren Thema. Vielen Dank, Herr Dr. Tilking.
Gerne, in dem Sinne.